Ich sag ja auch, nur weil du 10-mal oder 9-mal gescheitert bist, deswegen wird die 10. Idee echt brillant. Dann kannst du umsetzen, weil du hast 9-mal gewusst, wie du es nicht machst. Das haben die Amerikaner uns definitiv voraus. Aber das ist so ein bisschen natürlich energieraubend, wenn du Sachen pusht und du merkst einfach, dass eine Organisation so schnell nicht mitspringen kann. Aber deswegen aufzuhören, Innovation zu machen, wäre noch blöder. Deswegen musst du also schauen, wie kann ich das eine und andere trotzdem mit reinsetzen.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Christoph Bosek und du hörst Digitale VorreiterIn, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Stefan Paxmann ist mein Gast heute. Er ist der Leiter Digitalisierung und Innovation für die Landesbank Baden-Württemberg. Ein riesiges Unternehmen mit über 10.000 Mitarbeitenden und hunderten Milliarden Euro Bilanzsumme. Wenn man in diesem Sektor, in einem Unternehmen dieser Größe und einer Tech-Legacy von vielen Jahrzehnten innovativ sein möchte, da muss man einiges mitbringen. Know-how, Erfahrung, Ideen und einen Masterplan. All das hat Stefan und er erklärt uns viele Dinge, die er priorisiert und die seiner Meinung nach für Innovation in der heutigen Zeit absolut wichtig sind. Stefan ist ein sehr eloquenter Kommunikator und man merkt, dass ein Teil seines Jobs ist, alle mitzunehmen, ohne als edgy Evangelist wahrgenommen zu werden. Ein super interessanter Inhouse-Einblick in die größte deutsche Landesbank zu Zeiten, die durch AI und sich wechselnden Kundenwünschen geprägt sind. Habt viel Spaß mit unserem Gespräch. Stefan, schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Die LBBW, das ist nochmal. Was macht ihr?
Die Landesbank Baden-Württemberg ist die größte Landesbank in Deutschland. Ja. Und ist quasi eins der Kopfinstitute für die Sparkassenorganisation.
Ja.
Und wir sind eine Universalbank, eine mittelständische Universalbank und liefern wirklich das gesamte Bankgeschäft für Unternehmenskunden, für institutionelle Kunden im Asset- und Wealth-Management, im Immobiliengeschäft, aber natürlich auch für Privatkunden und das Retail-Segment über unsere BW-Bank. Also wirklich universal.
Baden-Württemberg ist auch, was so Wirtschaft angeht, steht gar nicht so schlecht da, ne?
Definitiv. Ich meine,
gibt es da so ein Ranking?
Also in Deutschland, glaube ich, was die Innovationskraft betrifft, wirklich Rank 1.
Ja.
Auch international eine der innovativsten Regionen.
Ja.
Und deswegen ist natürlich so eine Rolle als Innovationschef bei der LBBW in Baden-Württemberg schon eine ganz spannende Kombi.
Gibt es auch ein Ranking, welches Bundesland die größte Landesbank hat oder die Landesbank mit der größten Bilanzsumme oder sowas?
Ist natürlich die direkte Vorlage, weil die LBBW ist tatsächlich die größte Landesbank.
Ach, nicht abgesprochen.
Ist auch die viertgrößte Bank in Deutschland. Mhm. Insofern mit den 11.000 Mitarbeitern haben wir schon Impact.
Ja.
Sind sehr stark im Unternehmensgeschäft auch verwurzelt, auch über lange Jahre weg. Feiern jetzt unser 200-jähriges Bestehen. Und ehrlich gesagt, ich sage ja immer, du kannst nur 200 Jahre alt werden, wenn du echt innovativ bist im Laufe der Zeit. Weil sonst überholen dich andere. Und auch wenn man das manchmal A, Landesbank in der öffentlichen Hand, B, Baden-Württemberg vielleicht auch noch setzen möchte, wird man das manchmal bei einer Landesbank gar nicht denken. Aber nee, wir sind an vielen Stellen wirklich vorne mit dabei. Also ein super Umfeld zu arbeiten, sehr innovativ. Und wir schwätzen manchmal in Baden-Württemberg ein bisschen wenig drüber.
Ja, offensichtlich. Also auch, weil wahrscheinlich, wenn du mal sagen müsstest, was sind drei typische Use Cases, die so eine Landesbank macht, weiß vielleicht auch nicht jeder.
Punkt Nummer 1, Unternehmensfinanzierung, also Kreditgeschäft etc.
Ich kann als Unternehmen direkt zu euch kommen, ich muss nicht, okay. Hm.
Absolut, du kannst sogar direkt mich anrufen, ich leite es sofort weiter.
Ja.
Also das ist ein großes Thema. Punkt Nummer 2, wir sind einer der größten Immobilienfinanzierer für Institutionals etc. Wir haben ja vor etwas über 2 Jahren die Berlin Hüb in Berlin auch mit akquiriert, sind da ein ganz wichtiger Player. Und Punkt Nummer 3, neben dem Wealth Management für die Reichen und Hohen machen wir ein sehr großes Privatkundengeschäft mit der BW Bank. Also wirklich, wenn du ein Girokonto brauchst, Online-Konto etc. für deine privaten Finanzen, auch da haben wir einige Sachen mit der BW Bank aufgesetzt. Aber BW Bank, LBBW sind wirklich eine Institution dabei.
Ich hatte letzte Woche oder vor ein paar Wochen jemanden von Revolut hier.
Oh ja.
Und ich glaube, die aktivieren gerade ziemlich viele neue Kundinnen und Kunden. Aber haben wahrscheinlich, die erstmal reinzubekommen und die Prepaid, die Debitcard und so weiter zu machen, dass das geht. Aber dann die Leute dazu bringen, dass sie sagen, das ist jetzt mein Gehaltskonto, hier gehen jetzt auch wirklich irgendwie Miete ab und Gehälter rauf und da kommt ein bisschen Bewegung rein. Was ist so eure, wenn ihr sagt Privatkunden, habt ihr da auch so einen Lieblingskunden? Also braucht ihr da jeden, der irgendwie mit 16 sagt, gut erstmal eine IBAN zu haben oder sagt ihr, nee, wir freuen uns schon, wenn da so 5.000, 6.000, 7.000 Euro Bewegung im Monat drauf ist?
Also der Lieblingskunde heißt natürlich irgendwann einer, den du, wo du eine Marge mitmachen kannst, ja, der mehrere Produkte hat, der natürlich auch sein Gehaltskonto am besten bei dir mitpflegt. Aber, und das ist ja mal ganz wichtig, das ist ja auch eine Strategie, Kunden entwickeln sich über die Jahre. Wenn du also immer nur auf die Top-Shots wartest, dann wartest du halt relativ lange und vergisst all die anderen, die in dieser Zeit reinwachsen. Weil wenn du mal eine Bankbeziehung hast, zumindest mal als Erstbankbeziehung, dann bleibst du ganz oft mit dabei. Ich meine, wie lange habe ich damals mein Konto bei einer anderen größeren Privatbank gehabt? Nicht, weil die unbedingt so toll war, sondern weil ich nicht wechseln wollte. Es ist heutzutage zwar viel einfacher geworden mit den Digitalbanken, mit den Revoluts N26 dieser Welt, schneller zu wechseln, aber trotzdem die Bankbeziehung mit deinen ganzen Aufträgen, mit all den Sachen, wo du deine Kontennummer abgegeben hast, wo du deine Kreditkarten hast, das wechselst du halt doch nicht so schnell. Also deswegen, nee, zu uns kann natürlich jeder kommen. Und wenn wir dann mit dem Kunden gemeinschaftlich eine Entwicklung machen und du dann irgendwann höhere Gehaltseingänge hast und ein paar Produkte hast, wir haben eine tolle digitale Vermögensverwaltung jetzt aufgebaut, also die haben wir dann natürlich auch gerne, wir schicken dich nicht weg, keine Sorge.
Okay, das ist gut zu wissen, falls ich sozusagen bei meiner Sparkasse mal rausfliege. Sparkasse ist ja, arbeitet ihr viel mit zusammen, ne? Oha, muss ich gucken.
Absolut, aber trotzdem, also wenn
okay, ich bin im Hinterkopf. Ja. Perfekt. Du bist Leiter Digitalisierung. Ich glaube, du bist schon seit über 20 Jahren, fast 25 Jahren im Banking unterwegs. Hast einen mathematisch IT-Background, aber siehst dich eher als Banker. Ja. Ich glaube, dein Bereich ist auch nicht angehängt in der IT. Wie ist das strukturiert? Wo ist die Leitung für Digitalisierung aufgehängt bei der LBW?
Ist richtig. Also ich habe Informatik und Mathematik studiert und bin danach eigentlich nie in der IT unterwegs gewesen, sondern bin immer auf der Geschäftsseite aktiv gewesen und musste immer überlegen, was fangen wir eigentlich mit den jeweiligen Kundenthemen mit an und wie können wir das technologisch umsetzen. Aber die Technik hat es selten vorangetrieben, sondern immer der Kundennutzen, der Kundenbedarf. Und deswegen bin ich in den ganzen Stationen, die ich zwischendurch gehabt habe, immer eigentlich auf der Fachbereichsseite, auf der Anwendungsseite gewesen oder jetzt auch auf der Strategieseite. Mhm. Bei uns in der LBBW ist das Thema Digitalisierung und Innovation wirklich als strategische Einheit aufgesetzt bei der Finanzchefin, bei der Finanzvorständin.
Seit wann ungefähr?
Das schon seit ein paar Jahren. Ich bin jetzt seit 2 Jahren mit dabei. Und in dieser Zeit haben wir das Thema und auch den Bereich der Vergrößerung mit aufgesetzt. Und das ist auch ganz wichtig, weil alles, was du für Innovation oder Digitalisierungsthemen machst, ist ein großer Change-Prozess, den du strategisch aufsetzen musst. Wenn du was technologisch nur umsetzt, heißt es nicht, dass du die Menschen und das Geschäftsmodell mitnimmst. Aber zum Schluss brauchst du die Anwendung, du brauchst die Akzeptanz. Mhm. Eine reine Technologie-Innovation, das kann eine Google oder eine Apple machen. In der Bank funktioniert das aus meiner Sicht nicht. Das haben so die 25 und plus Jahre, die ich jetzt da schon drin bin, immer wieder gezeigt. Technologisch ist vieles möglich, deswegen funktioniert es aber noch lange nicht.
Also vor 2 Jahren angefangen hast, weißt du noch, die erste Überraschung, wo du gesagt hast, oh krass, da hätte ich aber gedacht, dass ihr da schon, also da hätte ich nicht gedacht, dass da noch eine Datenbank von 1982 läuft. Also gibt's da noch so diese alten Geschichten, dass man sagt, da gibt's teilweise Programmiersprachen, da sind die Mitarbeitenden, die dran arbeiten, kurz vor der Rente und im Grunde gibt's niemanden, der mehr danach wächst, oder ist das inzwischen alles einmal umgegraben und nicht mehr vorhanden?
Das ist natürlich alles topmodern bei uns im Haus. Oh, oh. Nein, also ehrlich gesagt, man hat Licht und man hat Schatten.
Ja.
Und das ist, glaube ich, bei einem großen Unternehmen, wie es eine LBBW ja auch ist, ganz natürlich. Das teilen sich alle Banken hier in Deutschland und auch in anderen Ländern. Es gibt einige Themen, da sind wir wirklich super modern, innovativ vorne unterwegs und ein paar andere Sachen müssen wir nachliefern. Mhm. Und so ein großes System, was du aufbaust mit einer Kernbankenplattform, das lässt sich auch nicht mal gleich von eben auf jetzt umsetzen. Braucht viel Kapital, braucht viele Köpfe, braucht viel Zeit. Und du brauchst dann natürlich auch immer entsprechendes Management-Buy-in, dass du so ein langwieriges Programm angehen kannst. Deswegen, ich bin da überhaupt nicht unglücklich drüber, aber natürlich gibt es ein paar Themen über eine breite Cloud-Nutzung, über eine breite API, eine Infrastruktur, die man braucht. Das muss in den nächsten Jahren auch noch weiter vorangetrieben werden. Aber es hilft ja nichts, Christoph, ganz ehrlich, wenn man sagt, hier, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Man muss immer darauf gucken, was funktioniert denn? Oder wenn was nicht funktioniert, wie machen wir es denn anders möglich, dass er trotzdem was erreicht? Viel wichtiger.
Du hattest schon gesagt, dass gibt es irgendwie Licht und Schatten und das ist bei vielen großen Unternehmen, die es vielleicht auch schon länger gibt oder die auch schon länger in dieser Industrie tätig sind, ist das sehr, sehr ähnlich. Aber was ist so ein Grund, den man von außen vielleicht nicht verstehen kann, warum man nicht sagt, wir schmeißen das jetzt raus und in 3 Jahren ist das auch weg und haben dafür eine Möglichkeit, die 27 Vorteile hat. Also warum ist das von außen so schwer zu verstehen, dass sich manche Softwares über Jahrzehnte nicht ablösen lassen?
Zum einen sind das natürlich wirklich alte Systeme, Legacy-Systeme, die im Laufe der Jahre entwickelt werden. durch verschiedene Akquisitionen und Zusammenschlüsse, die du dann auch bei der LBBW hattest in den letzten 20 Jahren, kommen immer mal neue Systeme mit dazu und man nimmt einfach die alten Systeme, weil sie erstmal gerade funktionieren und ergänzt die. Also du fängst eben nicht mal bei irgendwelchen Systemen auf einer großen grünen Wiese an und machst es komplett neu, weil du viele Standardprozesse hast, individuelle Programmierung etc. Bevor du die geändert hast, kostet es wahrscheinlich einen zweistelligen Millionenbetrag, wenn der mal reicht, nicht eher dreistellig. Aber das Ergebnis kriegst du ja auch nicht sofort mit raus. So, und das ist der Grund, wieso du irgendwann bei diesen Legacy-Systemen oftmals stehen bleibst und sie Änderungen entsprechend nicht machst. Nichtsdestotrotz, du baust technologische Schulden auf. Weil im Laufe der Zeit kommst du an Themen mit rein, sagst du, jetzt muss ich hier, keine Ahnung, 10 Millionen für zahlen. Wenn ich die IT vorher im Griff gehabt hätte, würde es mich nur eine kosten. Aber es kostet dich 40 Millionen, um das irgendwann vielleicht insgesamt mal mit umzusetzen oder umzubauen. So, und die Entscheidung musst du halt irgendwann mal treffen. Die ist aber nicht so leicht zu treffen in Zeiten, wo die Kassen vielleicht auch manchmal ein bisschen knapper sind oder man schauen muss, wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter. Deswegen große IT-Umbauprogramme, wie es Fintechs von Anfang an machen konnten, als sie es neu aufgesetzt haben, kriegst du in vielen Banken nicht so schnell umgesetzt. Also wer das wirklich hinbekommt, Chapeau. Aber es ist ein echter langer Marathon. Du musst Einzelthemen, Einzelsysteme mit rausnehmen, in die du wirklich da mal reingehst. Also jetzt machen wir das als erstes. Und wenn wir das haben, kommt das nächste. Deswegen brauchst du einen langen Atem.
Da du schon gesagt hast, du bist eher als strategische Unit aufgestellt, gibt es vielleicht aber auch Themen, wo du sagst, da kannst du aber trotzdem so ein bisschen in der grünen Wiese zumindest sagen, hey, guck mal, da entsteht gerade folgende Technologie, das hätte die und die Vorteile für uns. Gibt es da etwas, wo wir irgendwie uns anschließen können oder gibt es da Projekte, die wir daraus irgendwie upspinnen können für uns? Ist also, funktioniert das so ein bisschen so, dass du mit offenen Augen versuchst, durch die Welt zu laufen und so ein bisschen einmal verdaust, was du siehst und dadurch irgendwie Ideen generierst, die du dann vorstellst?
Absolut. Also nur, weil wir in der Strategieabteilung, im Strategiebereich mit drin sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht die Technologie anschauen. Ich habe bei mir auch einen Tech-Scout mit dabei. Wir schauen selber Technologien an. Wir haben ein eigenes InnoTech-Lab aufgebaut, wo wir wirklich technologische Themen, Beispiel jetzt bei einem Metaverse, bei virtuellen Welten etc. mit aufgebaut haben und mit eigenen VR-Brillen experimentiert haben. Einfach, um zu sehen, wie funktioniert das technologisch und wie funktioniert es dann auf der Anwendungsseite. Ja. Und das ist natürlich wichtig und auch super, dass unsere IT das mit unterstützt. Ohne geht es ja auch gar nicht. Deswegen, ich arbeite super gern mit denen zusammen, wichtige Partner. Aber du musst von beiden Seiten schauen, nicht nur technologisch, sondern immer von der Anwendungsseite. Und was machst du damit? Weil eine technische Innovation.
Was könnte man mit einer VR-Brille im Banking-Sektor machen? Also mein Konto in 3D sehen, weiß ich gar nicht, ob ich das will.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Das wäre auch eine Frage. Also am Anfang vor anderthalb Jahren, als das Metaverse mal wirklich so überall auf der Agenda stand, war eine der ersten Überlegungen, nee, bitte, wir bauen keine Filiale im Metaverse. Weil ehrlich gesagt, es geht auch in eine reale Filiale schon fast keiner mehr rein. Warum sollen die jetzt im Metaverse in eine Filiale gehen? Da sind ja noch weniger Leute. Also gibt es ja gar keinen Case für. Deswegen haben wir uns überlegt, das ist doch viel spannender vielleicht im Bereich Industrial Metaverse. Also Unternehmenskunden und gerade im produzierenden Gewerbe, die bauen doch heute Maschinen, Autobauer etc. über virtuelle Modelle. Und dort ist Virtualisierung, so ein Spatial Computing, doch schon viel weiter. Warum nutzen wir nicht also mal eine Virtualität, eine virtuelle Welt und überlegen, welche Finanzprodukte könnte ich denn für Maschinenbauer, für Autobauer, für produzierendes Gewerbe dort mit reinbringen, um in der virtuellen Welt direkt mal Finanzflüsse zu integrieren. Deswegen haben wir mal einen 3D-Drucker genommen, haben uns ein eigenes 3D-Umgebung gedruckt mit Windrädern. Die LBBW ist der größte Windkraftfinanzierer in Deutschland.
In Deutschland?
Richtig.
Dann und lieben Dank aus Schleswig-Holstein. Da stehen, glaube ich, eine ganze Menge Windräder.
Sehr, sehr
unter
gerne.
Unter anderem neben meinem Garten.
Ja, wunderbar. Also wenn Sie noch mehr brauchen, wir finanzieren das herzlich gerne. Oh. So, und in der Richtung war natürlich die Frage, können wir mal eine virtuelle Welt und die Finanzierung von Windrädern, bevor sie gebaut werden, nicht auch in eine virtuelle Welt mit reinpacken. Und haben deswegen ein 3D-Modell gebaut, haben einen Digital Twin daraus generiert. Das konnte man mit der 3D-Brille genau anschauen und konnten überlegen, wo passen jetzt Finanztransaktionen rein, zum Beispiel bei der Zusage von Krediten. Bei dem Bau, ob es nicht an anderen Stellen besser wäre. Bei der anschließenden Rentabilitätsberechnung oder bei einer Just-in-Time-Finanzierung. Wie willst du zukünftig weiter mit umgehen, indem du Daten aus dem 3D-Modell mit ausliest und dann vielleicht andere Finanzierung, Liquiditätsthemen behandeln kannst. Das kannst du aber nur machen, wenn du es austestest. Also nur in der Theorie auf PowerPoints funktioniert das nur bedingt. Und das war ja auch eine gute Erfahrung, als dann mal unser Risikomanager erst einmal eine VR-Brille auf hatten und jetzt das Windrad in 3D gesehen haben. Plötzlich diskutierst du über ein Geschäftsmodell, was du mit Finanz, mit Krediten und Co. Anbinden könntest, ganz anders. Neben der Tatsache, dass eigentlich jeder erstmal mit dem Grinsen rauskommt, wenn man mal in der 3D-Welt mit drin sagt, ah, so sieht das aus, ist ja cool. Und plötzlich kommt der Coolness-Faktor weg und jetzt sagst du, okay, was können wir
jetzt machen? Kann ich mir das denn so vorstellen, dass ihr beispielsweise, ihr habt dieses Modell gebaut, dann habt ihr euch die Brillen aufgesetzt und gesagt, guck mal, im Grunde, das finanzieren wir hier. Und im Grunde geht es darum, hier gibt es erstmal ein Grundstück, das man kaufen muss, dann muss das Grundstück erschlossen werden, dann muss irgendwie eine dicke Leitung hin, dann muss an die Stelle muss irgendwie ein Umwandler stehen. Also war das so ein Gespräch, wo man sagt, ach stimmt, das wäre ja toll, wenn man, also...
Im Grundsatz war es genauso. Wir haben nämlich auch mit unseren Kreditspezialisten gesprochen. Sagt, ja klar, ich muss dann rausfahren zum Kunden. Er ist dann auf der Schwäbischen Alb, ja. Im besten Falle.
Ja.
Das heißt, du fährst raus, schaust dir das Grundstück an, sprichst damit, du fährst wieder zurück.
Okay.
Dann schaust du die ganzen Unterlagen an, holst dir Gutachten über die Böden, holst dir andere Informationen,
ja.
Sondern telefonierst du 2 Wochen später wieder, dann fährst du mal wieder raus oder der Projektleiter kommt zu dir und. Das heißt, es ist ein langer Prozess, 4, 6, 8 Wochen, wo du erstmal definierst, passt dann Windrad hin, wie können Finanzierungsformen aussehen, was sind die ganzen Wertgutachten etc. und was ist das Ergebnis. Das haben wir dann genommen und gesagt, okay, können wir das nicht über eine Digitalisierung in einer virtuellen Welt beschleunigen.
Okay.
Und dann sind wir hingekommen, vieles, was wir machen, können wir durch eine virtuelle Welt mit dem Digital Twin auf ein paar wenige Tage runterbrechen. Sind aber auch an ein paar andere Themen gekommen, gesagt haben, die Idee war gut, aber in der Praxis ist es nicht umsetzbar mit der VR-Brille. Also auch das sind ja wichtige Erkenntnisse. Schaffst du aber nur, wenn du es mal real ausprobierst.
Ja, verstehe.
Und das ist das Wichtige. Und deswegen haben wir zum Beispiel dieses InnoTech Lab aufgebaut, was wir immer weiter ausbauen, um Technologien zu verproben und mal richtig anzuwenden. Und es entweder zu verwerfen oder dann weiterzuentwickeln.
Okay, spannend. Wahrscheinlich habt ihr dann eher mit den Betreibern oder mit den Projektbüros zu tun und nicht mit den Leuten, denen dann irgendwie die Grundstücke gehören, auf denen die Windmühlen da gebaut werden oder so.
Absolut.
Ich habe nämlich einen Bekannten aus der Industrie und der sagt, teilweise ist es unfassbar, wie nicht digital halt gerade die Leute sind, denen dann die Böden gehören, auf denen die Windmühlen gebaut werden und dass die wirklich nur unten rechts gucken, wie viel verdiene ich. Geht da nicht noch 1.000 Euro mehr im Jahr, gehen da nicht noch, können sie nicht noch meinen lokalen Sportverein sponsern und so weiter. Da gab es dann so Geschichten, dass da teilweise ein Grundbesitzer dann irgendwie sagte, ja, dann müssen sie aber in dem Sportverein bei uns im Dorf, müssen sie irgendwie noch im Jahr, keine Ahnung, 5.000 Euro spenden oder sowas. Dann hat das Projektbüro gesagt, okay, machen wir auch noch. Und dann hat der Grundbesitzer dann irgendwie gesagt, und ich brauche natürlich die Spendenquittung, damit ich das wo die teilweise durchgedreht sind. Aber das deswegen hätte ich schon gedacht, das wäre spannend gewesen, wenn man mit solchen Leuten dann irgendwie im digitalen Raum, aber wahrscheinlich ist es schon sinnvoller, mit den Leuten zu arbeiten, die dann das auch verstehen und okay, verstehe.
Ah, und fairerweise, das muss man ja auch sagen, wir sprechen in solchen Situationen immer von neuen Modellen. Aber 99% aller Windräder sind schon gebaut. Und die sind oftmals ohne Sensoren gebaut, die man vielleicht digital auslesen könnte. Auch Maschinen, die seit 40 Jahren im Einsatz sind, die haben alles, aber nicht unbedingt digitale Sensoren, um sämtliche Daten auszulesen.
Ja.
Um die nachzurüsten und dann später mit dem Digital Twin steuern zu können und Co., hast du Riesenaufwand, macht ja keiner, weil es viel zu teuer ist.
Und weil teilweise auch, also auch dazu, ich glaube, bei vielen Windmühlenbetreibern, sagen sie, wir haben hier einen Case, wir haben gar keinen Bock, den noch anzufassen. Wir wissen, dass die Maschine irgendwie noch 7 Jahre läuft. Wir wissen genau, wie viel Geld wir damit haben. Ja. Wir haben gar keine Lust, weil es so viele Innovationen gibt, wo die Leute sagen, wir können mit AI vorberechnen, wie die Rotoren sich, hat gar keiner Bock, das aufzurüsten. Das fand ich interessant.
Und das ist genau der Punkt, wieso du frühzeitig auch in diese Diskussion gehen musst, wenn du neue Projekte hast.
Ja.
Damit du nämlich frühzeitig auch argumentieren kannst, hier, wir brauchen bitte folgende Daten oder baut doch gleich Sensoren mit ein und wir können gleichzeitig mal ein Dashboard aufsetzen, was zu Beginn schon existiert. So, das heißt, dieses frühzeitige Denken und frühzeitig auch ins Gespräch mit den Kunden zu gehen, ist ganz essentiell und ganz wichtig.
Spannend. Und ich glaube, bei vielen Anlagen läuft irgendwann die Nutzungszeit aus und dann gibt es dieses Thema Repowering heißt das, wo die dann sagen, die Fläche gibt schon, die Leitungen liegen schon, man kann jetzt eine Windmühle hinstellen, die das Dreifache leistet und da sollte man dann wahrscheinlich das alles berücksichtigen und kann dann irgendwie alle Fehler irgendwie vermeiden.
Und das kannst du aber nur machen, wenn du es im Vorfeld schon mal zumindest ein bisschen getestet hast oder mehr Infos drin hast. Deswegen haben wir noch keine virtuellen Windräder jetzt mit aufgesetzt.
Ja.
Aber du musst mit starten. Du musst in die Diskussion kommen. Und du musst lernen, wie es geht. Und dann kannst du auch Augenhöhe miteinander diskutieren. Ich glaube, das ist wichtig.
Und es hätte auch sein können, dass ein halbes Jahr nach dem Metaverse alle sagen so, boah, ich will jetzt nur noch übers Metaverse irgendwie Business machen und was jetzt bisher noch nicht eingetreten ist. Aber da ist natürlich auch wichtig zu wissen, was kommt auf einen zu. Okay.
Genau das. Stark. Und jetzt zum Beispiel gibt es ja in Erlangen demnächst eine Metaverse-Factory, die Siemens stark mit aufsetzt, mit 500 Millionen ja auch investiert.
Okay.
Gibt verschiedene Aktivitäten, wo wir zusammen.
Was wird da gemacht, weißt du das? Wird da Hardware gebaut oder Software?
Sowohl als auch. Also es ist ja wirklich der Betrieb, wie kann ich wirklich ein Industrial Metaverse grundsätzlich mit aufsetzen. Und da gibt es ja ganz viele Aspekte, Aber du brauchst halt wirklich eine Lokation, wo du was machen kannst, wo du mal Use Cases mit aufsetzen kannst, wo du mit Industriepartnern zusammengehen kannst. Und da versuchen wir natürlich genauso als LBBW eine Rolle mitzuspielen.
Kann ich mir das so als Forschungsprojekt oder wenn man an der Uni, um die Uni herum ist, dann der Campus, also wie kann ich mir das vorstellen?
Ehrlich gesagt ist das ja noch im Aufbau, okay, und im weiteren Ausbau. Insofern wird es eine Mischung aus mehreren mit sein. Ja. Also es bleibt spannend für die Zukunft, deswegen wollen wir da auch mit reingehen. Mhm. Und das kommen wir vielleicht auch zu einem zweiten Punkt direkt mit dazu. Vieles, was du in solchen Themen machst, hat halt nicht von Anfang an einen Business Case.
Mhm.
Du kannst es nicht sofort mit der Amortisation nach 2 Jahren muss durch sein berechnen, sondern du musst auch vieles mit austesten und Sachen verwerfen. Auch das ist so ein Thema bei uns im Innotech Lab oder in unserem eigenen Incubator, den wir aufgebaut haben, um neue Geschäftsideen mal zu testen. Und das gute Ergebnis kann genauso sein, dass du sagst, ey, blöde Idee, klappt nicht, bitte weglegen. Weil wenn du es erstmal entwickelst und dann hast du irgendwie 500 Tage investiert und nochmal doppelt so viel Geld, dann ist ärgerlich.
Aber das ist ein super Thema, denn ich glaube, die Leute, die zuhören und vielleicht auch so Innovationsthemen haben oder in ihren Unternehmen mal gucken, also ich glaube, die viele interessiert, wie kannst du da priorisieren und was sind so vielleicht auch in deinem Kopf so eine Art Checkliste, die du versuchst abzuarbeiten, wenn du irgendeine neue Idee hast? Hab schon verstanden, wenn irgendwie großes Potenzial ist, dann muss man vielleicht auch nicht genau für die ersten 12 Monate wissen, wie ist der ROI sofort, aber wie versuchst du irgendwie ein Thema, vielleicht generative AI ist vielleicht das nächste, über das wir reden könnten, wie versuchst du so ein Thema zu priorisieren und für dich zu greifen, damit du für dich und auch für die anderen Stakeholder weißt, wie viele Ressourcen können wir da intern raufschmeißen?
Wir machen ein regelmäßiges Marktscreening. Mhm. Also wir schauen uns wirklich am Markt an, was passiert, sowohl in den USA, in Asien, im Mittleren Osten. Also gerade wenn ja generative KI gerade ansprichst, Hammer, was da gerade passiert. Auch mit der AI University jetzt in Abu Dhabi etc. Also es ist ja super spannend, was dort alles passiert. Also schauen wir an. Wir schauen natürlich auch Europa und wir schauen auch Deutschland an. Und gucken, was gibt's für neue Trends oder neue Entwicklungen und versuchen die frühzeitig auch zu bewerten. Aber, und das ist wichtig, nicht nur den Trend bewerten, sondern direkt all diese Trends, diese Entwicklung, die wir haben, immer auf unser Banking-Geschäftsmodell mit draufzusetzen und vergleichen, wo könnten wir es denn anwenden oder wo könnten wir unser Geschäftsmodell erweitern. Innovation ist nur dann wirklich hilfreich, wenn sie Relevanz hat. Wenn du keine Relevanz hast, ist eine coole Idee, kostet dich aber nur Geld, kostet dich Nerven, kostet dich Zeit, bringt nichts. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in unserem Innovationsprozess frühzeitig die wirklich relevanten Trends für uns als Finanzdienstleister mit ableiten und die anderen dann zur Seite schieben und sagen, das können dann andere gerne gucken. Und das machen wir eigentlich relativ intensiv, diskutieren dort auch mit den Fach- oder Funktionsbereichen bei uns, also mit den Leuten, die wirklich ein Fachthema aus dem FF können. Weil wir sind jetzt nicht die letzten Investmentbanker, wir sind nicht die Risikomanager, die wissen, wie ich ein Windkraft finanziere und. Das heißt, mit denen gehen wir früh in den Austausch, um auch zu sehen, was kann für uns eine wichtige Relevanz haben. Thema Nummer 2. Ist auch bei allen Innovationen immer wichtig. Heißt immer schön, die Amerikaner entwickeln, die Chinesen kopieren und die Europäer und Deutschen regulieren. Mhm. Auch wenn das vielleicht nicht ganz fair ist, weil auch die Chinesen haben sehr viele gute Ideen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir hier in Europa und gerade in Deutschland nicht Innovationen immer durch eine Regulatorik von Anfang an schon kaputt machen, weil wir sagen, oh, was könnte schiefgehen? Trotzdem, und das meine ich ganz bewusst, trotzdem müssen wir uns frühzeitig Gedanken machen, wo müssen wir darauf aufpassen, damit wir es ermöglichen, damit uns das später nicht auf die Füße fällt. Deswegen schaue ich auch immer dazu, dass wir frühzeitig bei uns mit den Kollegen auch von Recht sprechen, vom Datenschutz sprechen, von der Informationssicherheit sprechen und oder von der Compliance. Als Bank sind wir natürlich auch groß reguliert, um zu sehen von diesen Trends, was gibt es denn da für Rahmenparameter, die wir gegebenenfalls beachten müssen, die uns bei einer Umsetzung später hindern könnten. Das heißt nicht, dass wir am Anfang nicht schon mal starten und Use Cases versuchen, nach vorne zu pushen. Das ist ganz wichtig. Nicht am Anfang schon mal alles eingrenzen, dann machst du nämlich gar nichts, sondern parallel aber gucken, was können wir vielleicht frühzeitig schon adressieren. Das hilft einfach später auch bei einer Realisierung. Und auch das ist ein wichtiges Element, wenn ich Innovation betreiben muss. Ich mache die nie auf der grünen Wiese. Du hast sie in einer Organisation, sondern kommt das dritte Element. Wir versuchen immer den Pain vom Kunden mit anzusehen. Wo haben wir denn Schmerzen? Wo dauert was extremst lang? Wo ist was extremst teuer? Wo gibt es ein riesengroßes Risiko? So, und da hast du ja einen Bedarf für, auch was Neues zu entwickeln oder was anderes zu machen, wie du es bisher machst, weil sonst hättest du die Risiken ja nicht.
Ist das auch nochmal ein Level, wo du sagst, eigentlich wäre es total gut, wenn die Landesbanken Deutschland, die Digitalisierungs-Innovationsabteilungen sich einmal im Quartal treffen können und ein bisschen gucken, wir haben das gefunden, oder ist das schon, ist der Satz, nee, da kann man zu sehr der Konkurrenz helfen. Also ist das, wäre es da gut, mehr zusammenzuarbeiten? Oder sagst du, da muss jeder für sich gucken, dass er oder sie die richtigen Themen rauspickt?
In erster Linie musst du natürlich deine eigenen Hausaufgaben im eigenen Haus machen. Das ist immer wichtig. Du brauchst ein gutes Verständnis, musst eine gute Einschätzung haben, musst wissen, was kannst du im eigenen Haus auch nach vorne bringen und was nicht. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer im regelmäßigen Austausch. Sowohl auf der einen Seite mit Landesbanken, aber auch in der Sparkassenfinanzgruppe, mit anderen Finanzdienstleistern. Weil es gibt aus meiner Sicht eine gewisse Grenze. Oberhalb der Grenze gibt es keinen Wettbewerb. Weil da sind wir alle an gleichen Themen dran und da ist es viel wichtiger, dass wir in Europa oder auch gerade in Deutschland oder in der Region uns austauschen und uns nach vorne pushen. Ja. Ich sage nur mal Technologiesouveränität. Ja, ist ein tolles Wort. Ich finde das cool. Aber wie viel hätten wir denn davon, wenn wir uns nicht untereinander austauschen, sind die Amerikaner und Asiaten doch meilenweit voraus. Das heißt, der Austausch ist wichtig und den fördern wir tatsächlich auch über die verschiedenen Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbankenlager hinweg. So, und dann geht es irgendwann, genau das Thema kommt der Wettbewerb. Also was vielleicht ein konkretes Kundenprodukt, welchen konkreten Partner willst du was machen? Und da müssen wir natürlich auch schon aus dem regulatorischen Ansatz hier, aus dem Wettbewerbsrecht heraus aufpassen, was teilst du. Und das behältst du dann eher für dich und das entwickelst du für dich. Aber auch da, Innovation, reden hilft. Ich finde wirklich, du musst reden, du musst sprechen. Dann kommst du auf Ideen, bekommst du neue Gedanken. Nur wenn du in deinem eigenen Saft schmorst, hast du ja nicht immer die besten Ideen. Und deswegen, du musst dich austauschen. Und je breiter, gerade am Anfang, desto besser. Und irgendwann muss es dann halt kleiner ziehen in den Funnel rein. Was ist der Anwendungsfall für dich? Was ist deine Relevanz? Die mag bei dir anders sein als bei mir. Und trotzdem hat beides seine Begründung, seine Befähigung.
Du hattest gerade gesagt, du findest auch gerade zu dem Thema KI, gibt es irgendwie Amerika, gibt es Asien, gibt es den Mittleren Osten. Genau, dankeschön. Fällt dir was ein, was dich gerade sehr fasziniert zu dem Thema? Ich habe hier gesehen, du hast ein cooles Gadget liegen, dieses Rabbit
R1.
Das ist so ein kleines Handheld-Produkt, auf dem, also das so eine Art Standalone-Oberfläche ist, um irgendwie mit AI zu sprechen. Das heißt, im besten Fall benutzt du das, kannst da irgendwie deine Frage rein diktieren und kriegst dann auf den Bildschirm und über einen Lautsprecher irgendwie eine Ausgabe.
Ja.
Wie versuchst du Innovation und Scouting von Ideen, wie versuchst du da irgendwie up-to-date zu bleiben? Bist du mit dem Produkt zufrieden? Benutzt du jede Woche neue Produkte? Bist du viel unterwegs?
Also vielleicht das erste Frage, so welches Thema beschäftigt mich besonders? Tatsächlich ist das die menschliche Sprache, die natürliche Sprache. Wir haben irgendwann mal verlernt, natürlich miteinander zu sprechen. Wir reden nur über Plastiktastaturen. Irgendwann, als mir der Computer erfunden ist, Konrad Zuse hat das ja mit seinem Z3 damals, ich glaube 42, 43 gestartet. Irgendwann kam ja die Maus dazu. Vielen Dank an Apple, die es patentiert haben, auch wenn sie nicht erfunden haben. Aber wir sind so gedrillt, dass wir nur noch über Tastaturen und Co. künstlich miteinander kommunizieren. Aber das Miteinander reden ist schwierig geworden. Ich meine, wenn ich meine Kinder sehe, sind jetzt 16 und 18, ja, nein, ey, Bro und wie auch immer. Das ist eine Kurzform der Kommunikation. Aber Emotionen kannst du nur über mündliche Sprache, über natürliche Sprache ausdrücken, nicht über Tastaturen. Plötzlich kommen wir mit generativer KI und mit den Sprachmodellen wieder in die Lage, natürlich miteinander zu reden, weil die Geräte verstehen unsere Sprache. Und sie können sie von gesprochenem Wort in Text, in Befehle und in Auswertung übersetzen. Und deswegen habe ich mir dieses R1 von Rabbit mal geholt, weil die haben vor einem Dreivierteljahr, oder knapp Dreivierteljahr, mal gestartet und gesagt, so, wir machen jetzt diese Gadgets, ein technologisches Gerät, zugänglich ohne Tastatur, nämlich nur über die mündliche Sprache. Und du kannst was mit reinsprechen, das, was du sonst bei Google eingibst, oder auch bei ChatGPT per Hand eingibst, das kannst du einfach fragen und du bekommst eine menschliche Sprachenantwort. Und das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine der ganz großen neuen Entwicklungen, die wir bekommen. Denn mitnichten sind unsere ganzen IT-Systeme oder Tools einfacher geworden. Also ganz ehrlich, nutz doch mal einen Windows-PC und dann wechsel auf einen Mac. Da bist du ja schon aufgeschmissen, weil ich weiß, wie muss ich was bedienen. Wegen dieses blöde Speicherprogramm. Auf der einen ist der Explorer, auf dem anderen ist der Finder. Und wie, totaler Mist. Musst alles neu lernen. Und jedes Tool, jedes Excel, jedes PowerPoint ist alles anders. Musst also überall Sprachen lernen.
Ja.
Hast so eine babylonische Sprachverirrung. Ja, echt anstrengend. Mit der normalen Sprache hast du nicht mehr. Weil mich interessiert das nicht. Was habe ich denn in Menüpunkt, unter Menü 7 irgendwo stehen, wo ist der Befehl? Sondern ich sage einfach, bitte 10 Euro überweisen an Christoph gestern Abend für die Pizza, Hauptgrund. Mit dem Iris-Scan freigegeben. Fertig. Das kann auch meine Mutter mit 85. Das kann auch mein Sohn mit 16 oder jemand anders mit 10. Und du kannst es ausdrücken, wie du willst. Du musst dich nicht nach anderen richten, sondern deine Sprache, deine Logik, wird auf ein System übertragen. Und deswegen, glaube ich, ist da ein extrem großes Potenzial drin. Und deswegen habe ich den Rabbit mal mitgebracht. Deswegen finde ich ChatGPT 4o, Omni, total cool mit der Sprachsteuerung. Und deswegen glaube ich wirklich, dass Sprache das neue Interface der modernen Technologie sein wird.
Dazu, also stimme ich absolut überein und hast du, finde ich, auch sehr gut beschrieben und besser begründet, als ich es vielleicht könnte. Ich habe zwei Erfahrungen kürzlich gemacht. Zum einen benutze ich mein ChatGPT 4o regelmäßig dazu, dass ich Fotos mache von meinem Computer und sage, du, ich bin jetzt bei Google Spreadsheet irgendwie drin. Häng einfach das Foto an von dem Spreadsheet und sag, was muss ich jetzt machen, um einen Filter so und so zu machen oder um dieses eine Feld nach Vorname, Nachname irgendwie zu teilen. Und dann versteht ChatGPT das Foto und sagt genau, du musst jetzt in Spalte B einmal mit der rechten Maustaste drücken, musst dann auf neue Spalte einfügen. Und das ist schon unfassbar, dass sozusagen dieser Kontext, ich spreche was rein und schicke ein Foto mit, dass das so gut funktioniert. Und so könnte ich inzwischen auch Softwares bedienen, die ich noch nie benutzt habe. Also genau, wenn ich am PC, also gestern musste ich am Android irgendwie Benachrichtigungen ausschalten und habe das genauso gemacht. Das fand ich krass. Und das versuche ich immer mehr in den letzten 4 Wochen irgendwie in meinen Alltag zu integrieren. Und das zweite war, ich war letzte Woche in der Nähe, ich glaube, Bechtheim heißt das, ist irgendwie im Weingebiet und bin durch die Weinberge spaziert und wollte mal wissen, ob sich das eigentlich lohnen würde, den ganzen Wein wegzuschmeißen und lieber Solar dorthin zu stellen. Also ich wollte mal wissen, wie viel verdient man eigentlich pro Quadratmeter. Also
das würde ich sofort widerlegen, auf gar keinen Fall.
Ja, genau, aber so und habe dann das mit ChatGPT 4o als Sprachunterhaltung gemacht und gesagt, du, ich stehe gerade da und da, hier sind viele Weinberge, wie viel verdient man hier pro Quadratmeter, wie viel würde es eigentlich verdienen, wenn man Solar hier hinstellt und so weiter. Und dann haben sie immer hin und her gefragt und ChatGPT hat auf die wichtige kulturelle Bedeutung hingewiesen und so weiter. Und das ist schon, ne, genau wie du sagst, ich hatte auch keine Lust irgendwie zu tippen, ich hatte keine Lust zu lesen, sondern ich hatte das Handy in der Hand und bin da durchgelaufen und habe einfach dann irgendwie immer alles gefragt, was mich interessiert.
Absolut. Und das ist ja genau das coole Element dabei. Mhm. Es ist cool auf der einen Seite, weil es macht Spaß, aber es ist super informativ und hilfreich auf der anderen Seite. Also deswegen auch jetzt bei dem Rabbit, auch wenn ich glaube, langfristig wird das Rabbit in ein Smartphone übergehen. Das ist jetzt mein Übergangsdevice zum Testen, das ist gut. Aber ich kann ein Foto mitmachen und anschließend beschreibt es mir, was sehe ich auf dem Foto. Also ich könnte jetzt einen Monitor fotografieren und der wird mir sagen, ah, Stefan, ich sehe Folgendes. Und so kannst du mit umgehen. Und das ist ja genau die Thematik, wie wir Menschen auch agieren. Wir hören ja nicht nur, wir sehen auch. Wir kombinieren das also schon. Und durch die Sprachmodellentwicklung, die wir gerade mit generativer KI bekommen, gehen wir genau in dieses menschliche Verständnis mit rein. Und das ist ja das Authentischste, was wir machen können. Ich meine, das nehme ich manchmal gerne als Beispiel, wie oft hast du dich mit deiner Partnerin, deinem Partner oder oft gezofft, weil du hast was geschrieben mit über beiden. WhatsApp und irgendwie aber anders gemeint. Ja. Der andere geht voll ab. Weil du die Emotion nicht rüberbringen kannst. In der Sprache passiert dir das meistens nicht. Mhm. Und deswegen glaube ich wirklich, dass wir damit eine viel bessere Steuerung haben. Wir werden viel effizienter. Mhm. Auch das Thema, du hast ja vorhin gesagt, wie viele Altsysteme gibt es noch in Banken? Ich sage nur mal Kobol-Entwickler. Ja? Ich habe noch Fortran 77 damals lernen müssen und Co. Brauchst du alles nicht mehr, weil die Entwicklung per se übernimmt zukünftig noch mal mehr, als es vielleicht heute ist, aber ein Sprachmodell. Aber die Logik des Geschäftsmodells, die Logik des Vorgehens, was du haben möchtest, das ist bei dir im Kopf und das kannst du doch sauber formulieren. Und du musst es nicht erst übersetzen in deine Konzeption und anschließend in Programmiersprache. Das ist ja mega aufwendig. Und deswegen ist gerade dieses Vermenschlichen der KI ganz wichtig. Und das ist ja schon ein Paradoxum. Wir sagen ja eigentlich künstliche Intelligenz. Wir wollen es ja gar nicht vermenschlichen. Da haben ja auch ganz viele Angst vor. Und ich glaube tatsächlich, dass es uns vieles abnimmt, aber nicht den Menschen ersetzt. Sondern es nimmt einfach Sachen ab, die wir in den letzten Jahren verkünstlicht haben. Eine Kommunikation, eine Nutzung von Tools.
Unterschiedliche Programmiersprachen.
Vollkommen richtig. Und ganz ehrlich, ich bin immer Freund von Blinkist gewesen. Ja, liest ja in 5 Minuten jedes Buch durch. Und dann konnte ich immer noch entscheiden, es hört sich cool an, das kaufe ich mir jetzt. Aber warum soll ich mir ein 30-Euro teures Buch holen? Auch 100 sagen, oh mein Gott, das ist super zum Einschlafen, ja, aber zum Lesen ist nichts. Das Gleiche mache ich jetzt doch auch mit ChatGPT. Oder mit Perplexity, was ich gerne
nutze. Gib mir eine Zusammenfassung, gib mir die wichtigsten Punkte.
Mega. Und vor allem, ich kann gleich sagen, gib mir nicht nur die 10 wichtigsten Bullet-Punkte, sondern gib mir die 10 wichtigen Bullet-Punkte und nehme die 3 Elemente raus, die ich anschließend im Vertriebsgespräch direkt mal adressieren soll. Außerdem bräuchte ich bitte noch 3 Gegenargumente, warum das nicht stimmt, was in dem Buch steht. So, das ist ein komplett neues Denken. Und das ist wichtig. Und die Verarbeitung, die semantische Nutzung, das ist uns Menschen überlassen. Aber das macht so eine Dynamik. Das ist für mich da so total begeistert. Und sagt ja auch als Banker darf ich das, Wer braucht noch Online-Banking? Zumindest in der Form, wie es heute ist. Warum machen wir nicht Online-Banking aber in gut, dass du einfach nur diktierst? Also ich muss meinen Kontostand nicht sehen. Mir reicht es, wenn er mir gesagt ist. Also zumindest, wenn er positiv ist, möchte ich gesagt bekommen, sonst möchte ich nicht hören. Aber ich muss nicht ins siebte Untermenü gehen. Mir reicht es, wenn ich halt diese Anweisung gebe, bitte überweise folgendes Geld dahin. Oder gib mir mal eine Information. Oder ist folgende Abbuchung eingegangen. Ich muss das nicht in langen Kontoauszügen haben. Ich muss nicht durch Menüpunkte gehen. Aber es ist eine neue Art des Denkens. Es ist eine neue Art der Kommunikation. Wir reden ja über papierlose Büros, die lange immer nicht funktioniert haben. Warum sprechen wir nicht mal über technisch befreite Steuerung von technischen Systemen?
Würdest du deinen Mehrwert eher auf der Seite sehen, zu sagen, du bist derjenige, der dann mit den Business Cases und so weiter hochkommt und hilfst dann den Unternehmen, da irgendwie die richtige Richtung einzuschlagen? Oder sagst du, kann auch passieren, aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass die Leute diese Innovation so ein bisschen durch meine Augen translated bekommen und dann aber vielleicht in den einzelnen Abteilungen daraus dann die Ideen entstehen, wo sie sagen, guck mal, bei uns könnte man das ja dann so und so machen, weil wir haben jeden Tag 47 Nutzeranfragen, die könnten wir dann mit generativer AI lösen oder so.
Ganz persönlich gesagt, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu sehr auf die Füße, aber so diese reinen Digital Evangelists,
ja.
Die Evangelisten, halte ich nicht viel von.
Ja.
Weil ja, das ist cool, das ist wichtig und ich platziere das auch bei uns in der Bank oder wenn ich draußen bin, rede ich natürlich auch drüber, aber das ist ja noch nicht mal die halbe Miete. Sondern die richtige Miete ist, wenn du es in eine Organisation reinbringst und umsetzen kannst und richtige Anwendungsfelder bekommst. Da gehört aber auch dazu, dass du am Anfang mal ein bisschen pushst. Ein paar Ideen, die ich am Anfang auch mal hatte, ob es jetzt zu Gen-KI, zu Digital Assets waren, zu Metaverse hatte. Natürlich gucken mich einige mit großen Augen an und sagen, jetzt hat er einen Schuss. Das gehört aber mit dazu. So, und jetzt kommt aber die Relevanz, was ich am Anfang sagte. Jetzt musst du die Relevanz in die Themen bringen, den Leuten zeigen, wie können wir es denn für uns im Unternehmen oder in der Bank nutzen? Was machen unsere Kunden damit? Wie verdienen wir irgendwann Geld damit? Oder wie schaffen wir es, dass wir kein Geld verlieren, weil es andere machen und wir nicht? Deswegen ist das eine Kombination. Du musst manchmal ganz früh bei sein, ein bisschen spinnen. Du musst ins Bällebad springen, ja? Probier einfach mal aus und dann schwimmst du rum, du kannst nichts kaputt machen. Und dann musst du ein paar Bällchen davon rausnehmen und baust weiter.
Bällebäder sind leider meistens weniger tief, als man denkt. Also ja, springen vielleicht anders, aber reinsteigen finde ich gut.
Ja, absolut. Und aber probier es einfach mal aus. Und dann nimmst du ein paar davon raus, dann testest du es weiter. Und musst aber immer im Nachgang haben, du musst es später auch selber nutzen. Und das ist dann wirklich, glaube ich, so die richtige Disziplin, Innovation erlebbar und nutzbar zu machen. Und das ist genauso mein Auftrag. Ich hätte null Spaß dran, nur tolle Ideen zu platzieren. So Dampfplauderer ist überhaupt nicht meins. Also ich plaudere gerne, ja. Und ich habe auch viele Ideen, absolut. Und ich will die Leute manchmal auch provozieren.
Aber du hast den Anspruch, dass da auch irgendwie ein Jahr später was hängen bleibt.
Exakt, das ist der Punkt. Ja. Und manchmal ist es doch so, mal ganz ehrlich, also wenn du ein paar Jahre in irgendeinem Unternehmen drin bist, gerade in größeren Konzernen, wie viel willst du dich dann bewegen? Ja, 2 Zentimeter. Und deswegen musst du was pushen, deswegen musst du manchmal vielleicht Anführungsstrichen aggressiver nach vorne gehen, um dann später vielleicht nicht ganz so weit zu springen, aber sonst bewegst du nichts. Wichtig ist, dass zum Schluss wirklich was bei rauskommt, dass die wichtigsten Kernergebnisse ziehst und die nach vorne pushen. Dafür musst du halt manchmal andere Wege gehen.
Was sind auf der einen Seite Dinge auf der Arbeit, die dir wahnsinnig Energie rauben, wenn du das vielleicht auch das Gefühl hast, du kommst mit einer Idee rein und dann sagen die Leute, eigentlich würden wir erstmal gerne die Updates machen, bevor wir uns irgendwie mit dem Thema beschäftigen. Also hast du Beispiele, was dir Energie raubt, weil du hast ja relativ viel Energie. Und auf der anderen Seite, was sind so Events oder Momente, in denen du nach Hause kommst und kaum schlafen kannst, weil du sagst, boah, was da alles schon wieder passiert?
Also in der Tat, ich glaube, ich bin so halbes Duracell-Häschen manchmal. Da kommt immer Energie mit raus. Ja. Also Energie raubt es natürlich an der Stelle, wo du selber von der Sache überzeugt bist und andere sehen es erstmal gar nicht. Du brauchst also eine so sehr hohe Frustrationstoleranz. Und das ist auch so. Eine von 10 Ideen funktioniert zum Schluss. Wir versuchen, dass eher 3 oder 4 sind von 10. Gerade weil wir früher gucken, dass
es relevant ist. Aber halt eben auch nicht 9 von 10. Ne?
Vollkommen richtig. Ja. Das sind keine 9 von 10. So, und Scheitern gehört zum Geschäft. Und das ist manchmal frustrierend tatsächlich, weil das gerade hier auch in unseren Kreisen oftmals nicht so gerne gesehen wird.
Ja.
Scheitern, oh, das ist aber schlecht und dann war er nicht gut und dann ist nicht richtig. Nee.
Ist vielleicht die nächste Idee auch wieder nicht gut und so.
Vollkommen richtig. Und ich sage ja auch, nur weil du 10-mal oder 9-mal gescheitert bist, deswegen wird die 10. Idee echt brillant. Mhm, ja. Dann kannst du umsetzen, weil du hast 9-mal gewusst, wie du es nicht machst. Ja. Das haben die Amerikaner uns definitiv voraus. Vielleicht sind die manchmal zu offen nach vorne, das ist auch ein Thema. Aber das ist so ein bisschen natürlich energieraubend, wenn du Sachen pusht und du merkst einfach, dass eine Organisation, gar nicht mal nur bei uns, sondern auch in anderen Unternehmen oder in vorherigen Arbeitgebern, dass die Organisation so schnell nicht mitspringen kann. Und dann musst du sehen, was musst du unabhängig von dem Innovations- oder Digitalisierungscharakter in der Organisation erstmal verändern, damit das mittragen kann. Über Kapazitäten, über Skills, über
Ziele.
Budgetverteilung, über Zielsetzung. Ich meine, ist ja so, if you pay peanuts, you get monkeys.
Mhm.
Ja. Da brauchst du dich auch nicht wundern, wenn Innovation und neue Themen nicht in Zielvereinbarung drin sind, dass Innovation weniger passiert. Aber deswegen aufzuhören, Innovation zu machen, wäre noch blöder. Deswegen musst du also schauen, wie kann ich das eine und andere trotzdem mit reinsetzen. So, das ist sehr aufwendig. Trotzdem, dass ich da jetzt maximal frustriert werde, nee, überhaupt nicht. Und gerade auch bei einer Bank wie der LBBW, wo man ja manchmal denken könnte, oh, das ist doch großer Konzern, Landesbank, schwierig. Nee, überhaupt nicht. Ich erlebe keine einzige Person, die sich Innovation verweigert. Überhaupt nicht. Gerade wenn du es sauber argumentierst, gerade wenn du es erklärst, warum willst du was machen. Das heißt nicht, dass du es morgen umsetzt. Aber das muss ja auch nicht immer sein, sondern du musst eine Organisation mitnehmen. Und das ist wichtig. Reden, reden, reden. Austauschen, Gedanken tauschen. Und jetzt komme ich in den zweiten Teil deiner Frage. Was begeistert mich?
Da möchte ich sozusagen einhaken, weil so viele interessante Sachen wieder dabei. Also vergiss nicht, wie du dich begeistern lässt. Aber du hast gerade reden, reden, reden. Gibt es besondere Formate, die du irgendwie eingeführt hast? Hast du irgendwie einen internen Podcast oder schreibst du einen internen Twitter? Hast du also keine Ahnung, gibt es irgendwie was, wo du sagst, da hat sich schon gemerkt, dann bleibe ich den Leuten in Erinnerung und sie sind ein bisschen offener, wenn ich mal wieder irgendwie eine Sache vorstelle?
Also wir versuchen zu neuen Trends, die wir gerade auf dem Markt sehen, öfter mal solche One-Pager zu machen. Relativ kurzfristig auch noch irgendwelchen spannenden Pressemitteilungen was rausgeben. Auch an den Vorstand, an die Leitenden, an die Mitarbeiter mitteilen.
Vielmehr so ein bisschen Bewertung, was könnte das für uns heißen?
Vollkommen richtig.
Auch
wenn du manchmal nicht genau weißt, was bedeutet das on the long run.
Ja.
Aber du hast ja mal eine erste persönliche Einschätzung.
Und man gibt Value rein.
Vollkommen richtig. Und das hat keinen Anspruch, dass es immer richtig ist, aber es ist eine Einwertung. Das ist zum Beispiel eine Sache. Zweite ist, wir haben bei uns Trend Days mit aufgebaut. Machen wir 2-3 Mal im Jahr mit 30, 40 Führungskräften und Mitarbeitern aus der Bank heraus. Und dann gehen wir an unsere Standorte und diskutieren mal neue Trends. Und sagen so, ich nehme mal das Beispiel, weil wir es am Anfang hatten, Metaverse. Da guckt dich erstmal jeder an und sagt, ja, ist ja cool mit so einer 3D-Brille, aber was heißt denn das? Und sagen, jetzt lass mal diskutieren, einen Tag lang. Was bedeutet Metaverse für dich in deinem Job, im Vertrieb, in der Kreditthematik, in der Compliance und wo könnten wir eigene Geschäftsmodelle mit rauskriegen? Und dann fängst du an, darüber zu diskutieren, erstmal global galaktisch und dann kommst du irgendwann runter auf einzelne Anwendungsfälle. Und das ist dann auch wiederum spannend für die Leute, die sehen, wie man Innovation mal tiefer legt, wie man Relevanz argumentiert. Und das hilft dann auch, dass die Leute dir zukünftig mehr mit zuhören, weil sie sehen, dass du eben nicht mehr nur dieser Evangelist bist, der alles ist neu, deswegen ist toll.
Das wird so spannend.
Ja, genau. Nee, wir retten nicht immer die Welt und wir revolutionieren sie auch nicht immer.
Welches Thema ist als nächstes beim Trend Day auf dem Plan, was schätzt du?
Tatsächlich werden wir als nächstes natürliche Sprache machen.
Ja.
Was heißt das wirklich in der Anwendung? Das ist ein großes Thema. Embedded Finance ist nach wie vor super spannend. Es kommt immer stärker mit ran. Das hat mal so einen Trend gehabt. Also wie gehe ich eigentlich mit einer Anwendung um, ohne mich um die Finanzierungsthemen da zu kümmern? Das ist ein Teil dabei. Also du bezahlst zufällig. Du denkst aber gar nicht ans Bezahlen. Ist aber ein ganz großes Thema, was ja gerade über eine Gen-KI, über Spatial Computing, über Digital Assets, wo du wirklich nochmal in verteiltere Systeme gehst, wo es integrierter und in Echtzeit wirklich funktionieren kann, ein viel relevanteres Thema. Das heißt, da gehen wir stark mit rein. Und natürlich ist eine Bank mit Payments involviert. Wäre noch schöner, wenn nicht. Also da gucken wir natürlich auch noch mal enger mit rein. Wichtig aber nochmal, wir wollen ja nicht ein 50. Payment-Scheme aufmachen, gerade wo jetzt PayDirect irgendwie vor einer Auflösung steht. Also PayDirect, so der PayPal-Wettbewerber der deutschen Banken, was eine super Idee war. Wirklich richtige Idee. Leider an verschiedenen Stellen hat es nicht so gegriffen, wie wir das alle eigentlich wollten. Sondern wir müssen uns überlegen, wie entwickelt es sich vielleicht für die ein oder anderen Modelle weiter und was können wir unseren Kunden anbieten mit den neuen Entwicklungen, die da kommen. Beispiel, wie bezahlst du denn im Metaverse? Wie bezahlst du denn bei neuen Gen-KI-Anwendungen? Kannst du einfach eine Kreditkarte hinterlegen oder muss das nicht auch anders sein? Sondern das sind einfach Ideen, die man mal diskutieren kann und muss und am besten breit diskutiert, weil viele andere haben ja oftmals auch gute Ideen. Man muss ja nicht nur denken, dass man aus dem Innovationsansatz nur die besten Ideen hat.
Jetzt habe ich dich vorhin so abgewürgt, als du noch erzählen wolltest, wo lädst du dich da auf der anderen Seite wieder mit Energie auf, mit Wissen auf und was sind so vielleicht auch Events oder Dinge, zu denen du besonders gerne hinguckst oder hingehst?
Zum einen, also tatsächlich lade ich Energie mit auf, wenn ich Samstagmorgens, das ist immer die Zeit, wenn die Familie bei mir noch ein bisschen länger schläft, dann gehe ich runter in den Wintergarten und werfe das iPad an und ich brauche es einfach mal quer durch die Welt. Und wirklich mal links und rechts schauen, was passiert denn gerade? Wo gibt es neue Gadgets? Wo gibt es neue Reports? Was passiert in den USA? Was gibt es gerade aus Stanford, von MIT? Was passiert im Mittleren Osten? Und. Und plötzlich kommst du über irgendwelche Forendiskussionen oder irgendwelche anderen Ecken auf neue Gadgets. Hier wie so ein Rabbit. Das habe ich da zufällig mal entdeckt. Mhm. Jetzt habe ich gerade von Ivy, glaube ich, heißen, die neues Device entdeckt, wo sie über wirkliche Audiosysteme, die du in deine Ohren integrieren kannst, komplett KI-Modelle integrieren und Sprache rausfiltern kannst, Echtzeitübersetzung machen kannst und Co. Also das, was wir bei Raumschiff Enterprise früher gesehen haben, das ist jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres verfügbar.
Das also, dass du mit mir in einer Sprache sprechen könntest und ich höre dich dann aber in meiner Sprache, die ich verstehe.
Vollkommen richtig. Ja. Und ich könnte jetzt auch bitte sagen, der Hund, der im Hintergrund bei dir immer kläfft, bitte mach den leiser und ich brauche andere Hintergrundgeräusche etc. Genau. Und ich könnte auch nochmal fragen, ich spreche gerade hier mit dem Christoph, gib mir aber ganz kurz aufs Ohr, wo kommt er nochmal her, was hat er studiert, was darf ich nicht sagen? Das ist so eine Entwicklung, das entdeckt man zufällig mal. Mhm. Da wird oftmals nicht ganz groß gesprochen. So, das inspiriert mich total, wenn ich dann 1-2 Stunden unten gesessen habe und dann den Kaffee irgendwann für die anderen fertig mache. Das begeistert. Und dann da werden so die Duracell-Batterien wieder aufgeladen. Und das andere, und das motiviert mich natürlich immer auch noch mega, wenn ich bei uns in der Bank sehe oder mit anderen Playern sehe, du hast eine Idee gehabt und plötzlich kommt die Idee zum Leben. Mhm, ja. Du kannst wirklich was bewegen und das ist echt Adrenalin pur. Weil dann ist es weg von einem reinen Zettel, von einer PowerPoint, nur von einem Gedanken, sondern du siehst, dass andere damit elektrifiziert werden, dass die mit draufspringen. Das ist die größte Begeisterung. Also ein schönes Beispiel. In der Landesbank Baden-Württemberg haben wir jetzt vor kurzem unsere Partnerschaft für die Kryptoverwahrung mit Bitpanda, einem der größten Anbieter für Kryptoassets in Europa, mitlossiert. Als ich vor 2 Jahren zur Landesbank gekommen bin, da war das Thema mit Sicherheit noch nicht in so einer Form diskutiert, als dass man sich das hätte vorstellen können. Und jetzt kannst du sagen, wir haben eine Bank nach vorne getrieben und wirklich auch nachhaltig in diese neue strategische Richtung mit reingesetzt, wo auch die Leute jetzt mit Überzeugung, Begeisterung reingehen. Obwohl wir alle ja noch wissen, jetzt die nächsten 1-2 Jahre werden wir noch nicht ein Multimillion-Dollar-Business haben. Aber das Thema ist so strategisch wichtig, dass wir uns nicht da rausnehmen können und dürfen. Und plötzlich bewegt sich eine Bank mit ganz vielen weiteren Playern, die das Thema aufnehmen, in so eine Digital Assets-Richtung rein. Das ist cool. Das ist wirklich mega. Das ist so eine Begeisterung, weil du siehst, du kannst was erreichen, wenn du es willst. Ich habe ja bei meinem LinkedIn-Profil einen Spruch drin, den habe ich seit über 20 Jahren. Alle haben dir immer gesagt, das geht nicht. Sondern kam einer, der wusste das nicht und der hat es einfach gemacht. Das ist das gleiche Thema. Ich weiß, als ich frisch bei uns in der Bank war, haben mir viele gesagt, oh Stefan, nee, das wollen wir hier nicht. Und das geht nicht. Ne? Und der will das nicht. Und ich habe gesagt, okay, wieso? Das verstehe ich nicht. Das kann doch nicht sein. Das müssen wir doch machen. Das ist doch unser Interesse. Ja, aber nein, das ist nicht gewollt. Dann kommt ja immer so die Killerphrase, der Vorstand will nicht. Mhm. Dann ist halt blöd, weil ich höre da immer nicht drauf. Und dann sage ich, gut, dann lass doch mal mitsprechen. Vielleicht ist das ja mittlerweile anders. Ist ja manchmal historisch gewachsen, so vor 5 Jahren hat er es mal gesagt. Und interessanterweise ist das oftmals so, wenn du mit Menschen sprichst, dann haben sie manchmal doch eine andere Auffassung, dann ist dieses stille Postspiel irgendwann vorbei. Und genau da, und deswegen können wir, glaube ich, viel auch bei uns in der Bank umsetzen, weil nochmal, reden hilft, red mit den Leuten und ich glaube nicht, dass der Christoph mal gesagt haben könnte, ich habe das mal gehört, das ist jetzt 6 Jahre alt, Quatsch. Sprech mit den Leuten und dann werden sie schon sagen, packst mal blöde Idee, will ich nicht. Okay. Dann ist das fair.
Dann hat man eine aktuelle, begründete Aussage und weiß und muss nicht, okay,
fluchen können. Und halt keine Angst haben. Also nochmal, und deswegen, Scheitern ist nichts Schlechtes. Scheitern ist nichts Negatives. Es gehört dazu. Und natürlich auch Argumente zu kriegen, wo die Leute sagen, ja, Paxmann, nett überlegt, aber nein, es funktioniert deswegen und hier nicht und ich will das anders. Ich lerne ja auch dazu. Also ich kenne die Wahrheit ja auch nicht, ja. Und jeder muss dazu lernen. Das kriegst du nur dadurch, dass du sowas austauschst. Und das finde ich aber motivierend, wenn dann ein paar Sachen davon zum Schluss wirklich mit rauskommen. Und du wirklich was vorantreibst und die Leute auch mit Begeisterung dabei sind.
An wen berichtest du? Also an welche Funktion, an welche Titel, an welchen?
Direkt an die Finanzvorständin, die bei uns aber auch Strategievorständin oder für Digitalisierung Vorständin ist.
Wenn die, Ständin hast du gesagt, ne?
Genau, okay. Richtig.
Wenn die jetzt den Podcast zuhört, was könnte sie machen, um dich noch viel mehr zu enablen? Was wäre sozusagen the single one wish, die du hast, damit du noch viel mehr Digitalisierung und Innovation leisten kannst?
Also tatsächlich, ganz einfach gesagt, weitermachen, so wie bisher.
Ja.
Weil sie ist eine super Supporterin dabei.
Ja.
Und das ist ja auch ganz wichtig. Gerade als Finanzchefin könnte man jetzt denken, Achtung, sie trackt jetzt alles und wenn da halt nach einem Jahr keine Amortisation drin ist, stoppen wir das Ganze. Das macht sie zum Glück nicht. Natürlich hinterfragt sie und auch vollkommen berechtigt, okay, wo ist der Case, ja? Und wie kriegen wir es in die Organisation rein? Das ist auch wichtig. Und man braucht ja auch immer diesen Pol, der das genau mit nachhakt. Aber nichtsdestotrotz, sie hat auf der anderen Seite genau die Überzeugung, wenn ich sie überzeugen kann und wenn sie eine Notwendigkeit sieht, sowas auch mit zu pushen und hat dann in der Bank natürlich auch das notwendige Gewicht. Insofern, da bin ich wirklich happy drum. Das Einzige, was wichtig ist, dass jedem auch immer wieder klar ist, Innovation ist ein Kernbestandteil der Kernaufgaben. Innovation ist kein nice to have. Das hat mir am Anfang ein Kollege gesagt, als ich in die LBBW reingekommen bin. Er sagt, Stefan, du hast doch einen geilsten Job hier. Weil, ob du was machst oder nicht, ist vollkommen egal. Also das ändert die Bank so, das fällt ja gar keinem auf. Ich sage, ey, hallo, geht's noch? Ich sage, nee, das ist irgendwie nicht mein Ansatz. Also wenn das wirklich das Thema ist und nach 2 Jahren immer so ist, dann bin ich ja falsch. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Und genau deswegen haben wir es geändert. Und heute sagt der Großteil der Bank, nee, das hat schon sehr viel Veränderung erzeugt. Und wir sind so innovativ wie seit langer Zeit nicht. Und es ist wichtig, dass wir es nach vorne pushen. Und es macht eine Änderung aus. Und deswegen ist es wichtig, auch diesen Veränderungswillen in der Bank mit zu verbreiten, so ein Mindshift zu ändern. Nicht alles nur nach dem Risiko immer zu steuern. Nicht zuerst sagen, oh, rechtlich, compliance-technisch, Datenschutz, geht's nicht. Das machen unsere Datenschützer, unsere Rechtskollegen ja genauso wenig. Die sagen, okay, wir haben hier ein Issue, aber wie können wir es möglich machen? So diesen Mindset mit reinzupushen, das ist, glaube ich, wichtig, sowas in der Bank dauerhaft zu machen.
Perfekt. Stefan, ich danke dir ganz herzlich für deinen Input. Das war Stefan Paxmann, Leiter Digitalisierung und Innovation der LBBW. Und ich glaube, zum einen ist der Podcast irgendwie ein paar Minuten länger geworden. Zum zweiten hast du wahrscheinlich irgendwie eine dreifache Wörter-pro-Minute-Rate. Insofern kann man sich den wahrscheinlich, haben wir jetzt Input gesammelt für fast 2,5 Stunden Podcast oder sowas. Also vielen Dank, dass du das so gut erklärt hast, dass ich dich alles fragen durfte. Und ich glaube, bei mir ist besonders hängen geblieben, wie es jetzt zum Schluss auch nochmal gesagt wurde, wichtig ist, dass Innovation nicht irgendwie angehängt wird, sondern mittendrin ist und irgendwie jeder Mitarbeitende, jeder Mitarbeiter davon ausgeht, ein Teil meiner eigenen Verantwortung in allem, was ich mache, ist auch immer zu gucken, wie könnte es besser gehen, welche Technologien passieren da gerade, die mich noch besser enablen, irgendwie meine Ziele zu erreichen und dann strukturiert die Gedanken reinzutreiben, Dinge auszuprobieren, die Freiheit auch zu haben, Dinge auszuprobieren, die vielleicht in einem Jahr nochmal irgendwie angepasst werden oder vielleicht auch wieder eingestellt werden und das Ganze aber immer mit dem Kunden im Mittelpunkt, die wichtigen Themen isolieren. Ja, ich glaube, das war sowas, was hängen bleibt bei mir.
Genau. Und wenn du das Ganze jetzt noch mit der Relevanz für die Mitarbeiter machst, dann machen sie das sogar freiwillig.
Ja.
Und das ist das Wichtige.
Ja. Wie könnte das aussehen? Relevanz für Mitarbeitende?
Wenn du selber siehst, dass du was bewegen kannst,
okay, ja,
dann tust du was. Oder wenn es ein Thema ist, was dich in deinem jeweiligen Job auch wirklich beschäftigt.
Ja, perfekt.
Aber deswegen, es macht viel Spaß. Und wenn die Leute Spaß haben, dann arbeiten sie umso lieber mit.
Ja.
Insofern, Innovation ist schon ein cooles Thema.
Du kamst jetzt aus Frankfurt, bist jetzt in Hamburg, es geht weiter nach Berlin.
Genau.
Was steht da an?
Da haben wir eine große Sitzung der Geschäftsleitung der LBBW mit den Vorständen und den Bereichsleitenden. Und da wird jetzt auch 2 Tage über weitere Strategie diskutiert.
Sehr gut.
Und natürlich auch über das Thema generative KI. Dafür bin ich auch mit in Berlin.
Sehr gut. Ja, viel Erfolg. Dankeschön, dass du hier warst. Lieben Dank auch von den Zuhörenden. Euch zu Hause wünsche ich eine tolle Woche. Klickt doch mal durch, wenn ihr ein neues Konto braucht. Ist jetzt also auch die LBBW könnt ihr auf dem Schirm haben. Und ansonsten würde ich sagen, liebe digitale Grüße von
Stefan
und von Christoph. Ciao, ciao.
Auf bald.